In unserer Lehrserie beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Jesus, der zweite Mensch und das Haupt des neuen Geschlechts. Wir zeigten anhand der Bibel auf, dass Jesus der letzte Adam wurde, die gesamte Schuld und Verdammnis sowie den Fluch des Geschlechts Adams auf sich nahm, dieses Erbe durch seinen Tod und sein Begräbnis abtrennte und am dritten Tag von den Toten wieder auferstand, um der zweite Mensch das Haupt eines neuen Geschlechts zu werden. Und alle wahren Gläubigen, die durch Glauben mit Jesus, in dessen Tod, Begräbnis und Auferstehung eins werden und auf diese Weise wiedergeboren werden, werden Glieder dieses neuen Geschlechts, sie werden die Glieder seines Leibes. Jesus ist das Haupt des Leibes, der Anfang, die Auferstehung aus den Toten. Und jene, die gemäß dem Evangelium durch Glauben mit ihm eins werden, werden die Glieder seines Leibes und die Glieder des neuen Geschlechts. Anschließend beschäftigten wir uns noch mit Gottes Zielen für dieses neue Geschlecht. In der vorigen Lehreinheit sagten wir, dass Gott im Grunde bzw. in erster Linie mit dem neuen Geschlecht das Ziel verfolgt, jenen Zweck zu erfüllen, den Adam aufgrund seines Ungehorsams nicht erfüllte. Wiederholen wir das noch rasch und dann gehen wir weiter. Erstens, in Bezug auf die Schöpfungsmethode. Der erste Adam wurde durch den eingehauchten Hauch Gottes erschaffen. Das neue Geschlecht entsteht dadurch, dass jeder Einzelne für sich individuell durch den eingehauchten Geist des auferstandenen Herrn Jesus Christus wiedergeboren wird. Zweitens, in Bezug auf das Wesen. Das Wesen des ersten Adams? Er wurde Gott ähnlich geschaffen. Er wurde im Bild Gottes geschaffen. Und die neue Schöpfung bringt die Ähnlichkeit mit Gott und das Bild Gottes wieder zurück, und zwar durch das Werk des Heiligen Geistes, der das Bild Christi in uns wieder hervorbringt. Drittens, in Bezug auf den Zweck. Der erste Adam war von Gott geschaffen worden, um eine von Gott gegebene Herrschaft oder Autorität über die ganze Erde auszuüben. Analog dazu gilt für die neue Schöpfung, dass Gott damit den Zweck verfolgt, dass wir seine Botschafter sein sollen. Die offiziellen Repräsentanten des Himmels, die die Botschaft des Himmels verkünden und himmlische Autorität ausüben, wobei die gesamte Autorität der Regierung des Himmels hinter uns steht. Jesus sagte ja, mir ist alle Autorität gegeben, geht nun hin und übt sie aus. Viertens, der erste Adam war von Gott geschaffen worden, damit er eine intelligente Partnerschaft mit Gott pflege. Er war kein Sklave, sondern er hatte Gemeinschaft mit Gott. Er hatte Anteil an der Erfüllung der Absichten Gottes und an deren Verwirklichung. Analog dazu gilt für die neue Schöpfung, was Jesus sagte: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Und Paulus sagt, wir sind Mitarbeiter Gottes und Verwalter des Hauses Gottes. Und der fünfte Punkt, die Erschaffung eines Gegenübers. Wie Eva in der ersten Schöpfung als Gegenüber für Adam geschaffen worden war, das war etwas ganz Einzigartiges gewesen. Analog dazu wird die Gemeinde zur Braut für Jesus Christus gemacht. So wie Eva Adam gegenübergestellt wurde, wird die Gemeinde Christus gegenübergestellt werden. Als Adam schlief, wurde Eva aus seinem Körper heraus erschaffen. Als Jesus im Grab schlief, wurde die Gemeinde aus seinem stellvertretenden Opfertod heraus erschaffen. Und zuletzt hielten wir noch fest, dass all das in einer Aussage Jesu in Johannes 20, 21 zusammengefasst wird. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind hier auf Erden, um genau dieselbe Beziehung zu Christus zu haben, wie Christus auf Erden zu seinem Vater hatte. Christus lebte durch seine Einheit mit dem Vater. Wir leben durch die Einheit mit Christus. Christus lebte, um den Willen des Vaters zu tun. Wir leben, um den Willen Christi zu tun. Die Worte und Werke Christi kamen vom Vater. Die Worte und Werke des Gläubigen kommen von Christus. Christus offenbarte der Welt den Vater. Der Gläubige muss der Welt Christus offenbaren. Die Parallele ist absolut exakt. Nun gehen wir einen Schritt weiter und studieren wir nun Gottes Ziel für das neue Geschlecht noch etwas ausführlicher. Wir sagten bereits, Gottes Ziel für dieses neue Geschlecht bestehe primär darin, jenen Zweck zu erfüllen, zu dem Adam zwar geschaffen worden war, aber nicht erfüllte. Außerdem besteht das Ziel Gottes für das neue Geschlecht darin, die Auswirkungen von Adams Sündenfall umzukehren. Damit werden wir uns in dieser Lehreinheit beschäftigen, nämlich wie die neue Schöpfung, das neue Geschlecht, unter Gott dazu bestimmt ist, die Auswirkungen von Adams Sündenfall umzukehren bzw. ungeschehen zu machen. Eine hinführende Schriftstelle ist 1. Johannes 3,8, der zweite Teil des Verses. Dort heißt es: Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das ist eine sehr deutliche Aussage, die keinen Zweifel aufkommen lässt. Der Grund, warum Jesus als Mensch offenbar wurde, das Werk, zu dessen Verwirklichung er kam, ist die Zerstörung der Werke des Teufels. Das Wort, das hier mit vernichten oder zerstören wiedergegeben wird, lautet wörtlich lösen oder ungeschehen machen. Dasselbe Wort wird verwendet, wenn Johannes der Täufer über den Messias sagt: Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Jesus kam also, um die Werke des Teufels ungeschehen zu machen. Wir können dies jetzt in unserem Fall ganz konkret auf die Auswirkungen von Adams Sündenfall beziehen, und das werden wir jetzt auch tun. In einer früheren Lehreinheit hielten wir 5 konkrete Auswirkungen von Adams Sündenfall auf das menschliche Geschlecht und die Schöpfung im Allgemeinen fest. In dieser Lehreinheit werden wir jetzt sehen, wie das neue Geschlecht durch Jesus Christus diese Auswirkungen von Adams Sündenfall ungeschehen machen soll. Wir orientieren uns dabei wieder an der Studienhilfe. Erster Punkt. Infolge des Sündenfalls vollzog sich in Adam eine Wesensänderung, die zum Verfall führt. Das Schlüsselwort in diesem Zusammenhang ist Verfall. Adam wurde dem geistlichen wie auch dem physischen Verfall preisgegeben. Durch Tod und Auferstehung Christi entsteht nun im Gläubigen ein neues Wesen, eine neue Natur, die den durch Adams Sündenfall ausgelösten Verfall ungeschehen macht. Sehen wir uns dazu 2 Schriftstellen an. Zunächst Kolosser 3,10. Paulus sagt über die Gläubigen: Da ihr den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Eine Alternativübersetzung lautet folgendermaßen: Der im Begriff ist, erneuert zu werden. Es ist die Verlaufsform der Gegenwart, die einen Prozess bezeichnet, der sich kontinuierlich vollzieht. Der im Begriff ist, erneuert zu werden, zur Anerkenntnis des Schöpfers. Das Wort bedeutet nicht nur Erkenntnis, sondern auch Anerkenntnis, um sein Bild zu reproduzieren. Und genau das läuft also in der neuen Schöpfung in jedem Einzelnen von uns individuell ab. Wir sind im Begriff, erneuert zu werden. Wir werden zurückgeführt hinein in die Erkenntnis und Anerkenntnis des Schöpfers, und zwar in einer solchen Art und Weise, dass das Bild des Schöpfers in uns reproduziert wird, das heißt erneut entsteht. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Bei der ersten Schöpfung ruhte Gott nicht eher, bis er sein eigenes Bild und seine eigene Ähnlichkeit in der Schöpfung hervorgebracht hatte. Am 7. Tag ruhte er. Doch am 6. Tag hatte er etwas hervorgebracht, das eine Reproduktion seines eigenen Bildes war. Und in der neuen Schöpfung wird Gott auch nicht eher ruhen, bis er sein eigenes Bild und seine Ähnlichkeit im Gläubigen reproduziert hat. Etwas ausführlicher finden wir das in 2. Petrus 1, 3-4. Es ist ein sehr langer Satz, der einige gewaltige Worte enthält. Wir lesen ab Vers 2, um den ganzen Satz einigermaßen beisammen zu haben. Und dann versuchen wir kurz zu analysieren, was Petrus in Vers 3 und 4 eigentlich sagt. Es handelt sich hierbei um eine der erstaunlichsten Aussagen in der ganzen Bibel. Petrus beginnt Vers 2 mit einem Grußwort. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Beachtet, dass uns Gnade und Friede durch die Erkenntnis bzw. Anerkenntnis Gottes und Jesu zuteil werden. Das ist ein Schlüsselkonzept der neuen Schöpfung. Es wird uns zuteil, indem wir in die Erkenntnis und Anerkenntnis Gottes und Jesu eintreten. Dann sagt Petrus in Vers 3, da seine göttliche Kraft, also Gottes göttliche Kraft, uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Ich denke, wir können nun in diesem Satz einige aufeinander folgende Aussagen herausarbeiten. Beginnen wir mit dem ersten Teil von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Nicht wird schenken, sondern hat geschenkt. In der neuen Schöpfung ist, gerade so wie in der ersten Schöpfung, schon alles bereitgestellt worden. Als Gott Adam in die Welt setzte, musste er nicht erst einen Platz für ihn suchen. Er musste sich nicht erst überlegen, womit er ihn versorgen würde. Das Ganze war perfekt. Er wurde in eine perfekte Schöpfung hineingestellt, wo jede Not schon im Voraus erkannt und gestillt worden war. Genau dasselbe gilt für die neue Schöpfung in Christus. Wenn wir in Christus von Neuem geschaffen werden, ist alles komplett und in vollkommener Weise vorgesorgt und bereitgestellt. Es gibt keine nachträglichen Korrekturen. Gott muss sich nicht noch etwas anderes ausdenken. Er muss nicht sagen, nun, das habe ich übersehen, vielleicht sollte ich das noch korrigieren. Nein, alles, womit wir in Zeit und Ewigkeit jemals versorgt werden müssen, ist in Christus für uns schon bereitgestellt und vorbereitet. Lesen wir diese Worte nochmal. Gottes göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Das ist geistliches Leben, physisches Leben, Leben in dieser Welt und Leben in der kommenden Welt. Alles ist uns in Christus bereits geschenkt worden. Viele Menschen beten etwas, das Gott nicht erhören kann, weil sie Gott bitten, ihnen etwas zu schenken, was Gott ihnen bereits geschenkt hat. Und manchmal kann Gott dieses Gebet nicht erhören, weil es in uns ein Missverständnis hervorruft. Sehr, sehr oft hört man Christen innig um etwas beten und bitten, von dem sie möchten, dass Gott es ihnen gibt. Gott sagt, ich habe es dir schon gegeben, es gehört dir ja bereits in Christus. Er hat uns bereits alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Wie hat er es uns geschenkt? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Durch die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus ist uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit zuteil geworden. Alles ist in der Erkenntnis Jesu Christi enthalten. Wie werden uns all diese Dinge zur Verfügung gestellt? Das lesen wir am Anfang von Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Die Versorgung steckt in den Verheißungen Gottes. Alles, was wir jemals benötigen werden, ist bereits jetzt in den Verheißungen des Wortes Gottes enthalten. Wenn wir das Wort Gottes studieren und die Verheißungen für uns ergreifen und festhalten, finden wir darin alles, was wir jemals unter irgendwelchen Umständen brauchen werden. Ich verwende häufig den folgenden Vergleich. Im Alten Bund führte Gott sein Volk unter einem Anführer namens Josua in ein verheißenes Land. Im Neuen Bund führt Gott sein Volk unter einem Anführer namens Jesus, was im Hebräischen dasselbe ist wie Josua, in ein Land der Verheißungen. Das ist der Unterschied. Altes Testament, ein verheißenes Land. Neues Testament, ein Land der Verheißungen. Und Gott sagte, es ist ein gutes Land. Alles, was ihr jemals benötigen werdet, findet ihr dort vor. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, ein Land mit Wasser vom Himmel. Ich kann euch nicht mehr geben. Es ist alles in dem Land bereits vorhanden. Ihr habt nicht dafür gearbeitet, ihr habt keine Brunnen gegraben, ihr habt keine Weinberge angelegt, ihr habt keine Ölbäume gepflanzt. Es ist alles da. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als hineingehen und es in Besitz nehmen. Und in Christus ist es genau dasselbe. Gott sagt, ich brauche nichts Zusätzliches mehr zu tun. Es ist alles in den Verheißungen enthalten. Geht hinein und nehmt sie in Besitz. Beachten wir auch noch, was dabei herauskommt, wenn wir die Verheißungen in Besitz nehmen. Und das hängt direkt mit dem Thema dieser Lehreinheit zusammen. Es heißt im zweiten Teil von Vers 4. damit ihr durch sie, also durch die Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Göttlich heißt von Gott, damit ihr Teilhaber der Natur Gottes werdet. Mit welchem Resultat? Die ihr dem Verderben bzw. Verfall, das bzw. der durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wieder dieses Schlüsselwort Verfall. So wird die Folge von Adams Sündenfall, der geistlichen und physischen Verfall brachte, ungeschehen gemacht. Was bewirkt die Erlösung Christi? Sie befreit uns vom Verfall und macht uns zu Teilhabern der ureigensten Natur Gottes. Das geschieht durch die Versorgung Gottes, die in der Erkenntnis Jesu Christi liegt, die man sich durch die Verheißungen des Wortes Gottes zu eigen macht. Dann haben wir in der Studienhilfe einen Satz, den ich gerne lesen möchte, damit wir ihn richtig verstehen. Christus, der göttlich ist, wurde auch Mensch, damit der Gläubige, der Mensch ist, auch göttlich werden könnte. Unter der Überschrift »Der letzte Adam« beschäftigten wir uns mit dem Tausch am Kreuz. Jesus nahm das Unheil, das der Menschheit zusteht, auf sich, damit der Gläubige das Gute empfange, das Jesus zusteht. Hier haben wir also einen weiteren Aspekt dieses Tauschs. Christus, der göttlich ist, wurde auch Mensch. Er hörte dadurch nicht auf, göttlich zu sein, aber er wurde Mensch. Damit der Gläubige, der Mensch ist, auch göttlich werden könnte. Wir hören dadurch nicht auf, Mensch zu sein, aber wir werden auch göttlich. Wir werden Teilhaber der Natur Gottes. Wie? Durch die Verheißungen des Wortes Gottes, weil das Wort Gottes ein unvergänglicher Same ist oder ein nicht dem Verfall preisgegebener Same. 1. Petrus 1,23 Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und indem wir den nicht dem Verfall preisgegebenen Samen des Wortes Gottes in unserem Leben anwenden, bringt er ein nicht dem Verfall preisgegebenes Wesen hervor. Wir entrinnen somit dem Verfall bzw. dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Das ist eine überaus logische Darstellung. Einige von euch wissen ja, dass die Logik früher mein professioneller Tätigkeitsbereich war. Ich war ein professioneller Logiker und ich habe in der Heiligen Schrift noch nie einen logischen Fehler entdeckt. Je mehr ich sie studiere, desto vollkommener stellt sich mir ihre Logik dar. Gehen wir nun weiter zum nächsten Punkt. Die zweite Auswirkung von Adams Sündenfall. Satan bemächtigte sich des Autoritätsbereichs, den Gott Adam gegeben hatte. Infolge des Erlösungswerks Christi wird nun die Autorität, die Satan Adam wegnahm, wieder an Christus übertragen und in Christus dem neuen Geschlecht zur Verfügung gestellt. Sehen wir uns das näher an. Das Schlüsselkonzept hier ist der Begriff Autorität. Ein Schlüsselkonzept der Bibel. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus sagt nach der Auferstehung, kurz vor der Himmelfahrt, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Autorität ist, wie gesagt, die korrekte Übersetzung dieses Begriffs. Vor seiner Kreuzigung nannte Jesus Satan den Fürst dieser Welt. Bei der Versuchung in der Wüste zeigte Satan Jesus alle Reiche der Welt in einem einzigen Augenblick und sagte zu ihm, all diese Autorität werde ich dir geben, weil sie mir zur Verfügung steht. Doch als Folge des Todes und der Auferstehung Jesu Christi wurde Satan diese Autorität weggenommen und wieder auf den Herrn Jesus Christus übertragen, weil er die Schuld des Geschlechts Adams gesühnt hatte und es Gott möglich gemacht hatte, diesen Transfer vorzunehmen, ohne dadurch Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit einzugehen. Und das ist eine der großen Offenbarungen. Als Resultat des Todes und der Auferstehung Jesu ist ihm jetzt alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben. Was folgt daraus? Geht nun hin. Mit anderen Worten sagt er zu uns, ihr sollt meine Autorität verwalten und einsetzen. Ich habe diese Autorität zurückerlangt, aber ich gehe ja wieder zurück in den Himmel. Deshalb wird sie auf Erden von euch ausgeübt werden, die ihr meine Repräsentanten seid, weil ihr an mich glaubt. Sehen wir uns weitere Aspekte dieses Statements über die Autorität an. Epheser 1, 20 bis 23. Die hat er, Gott, in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also, Jesus ist weit über alle Autoritätsbereiche im geschaffenen Universum erhoben worden. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen, also Gott Vater hat alles den Füßen des Sohnes unterworfen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dieselben Aussagen über die Erhöhung Jesu finden wir in Philipper 2 und 1. Petrus 3, das brauchen wir jetzt nicht eigens aufzuschlagen. Ihr findet die Verweisstellen auch in der Studienhilfe und könnt sie, wenn ihr wollt, selbst nachlesen. Betrachten wir diesen Punkt noch etwas näher, diese Tatsache, dass Christus das Haupt ist, erhöht zur Rechten des Vaters, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und sehen wir uns an, wie du und ich als Gläubige in dieses Bild der Erhöhung hineinpassen. In Epheser 2 sehen wir, dass wir als Gläubige mit Christus in dessen Erhöhung identifiziert werden, und zwar in jeder Phase davon, bis hinauf zum Thron. Epheser 2, 5 bis 6. Gott aber hat auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns aus dem Grab mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Beachtet Folgendes. Diese Identifikation hört nicht damit auf, dass wir mit ihm lebendig gemacht werden. Sie hört nicht damit auf, dass wir aus dem Grab herauskommen. Nein, sie besteht weiter, den ganzen Weg bis hinauf zum Thron. Ich brachte in einer der vorigen Lehreinheiten schon einmal dieses Beispiel mit dem Aufzug. Wenn du in diesen Aufzug, der Jesus Christus ist, hineinkommst und zuerst, und das ist die Voraussetzung, und zuerst den Knopf B drückst, der im Englischen für die Worte Basement, Keller, Burial, Begräbnis und Baptism, Taufe, steht, wenn du zuerst diesen Knopf gedrückt hast und nach unten gegangen bist, kannst du danach in Christus irgendeinen Knopf drücken und zu dem Stockwerk hinauffahren, das du gerne möchtest. Es liegt also ganz und gar bei dir. Gott hat gesagt, dass du auch bis zum Dach hinauffahren kannst, wenn du möchtest, weil wir in Christus aus dem Grab auferweckt worden sind und gemeinsam mit ihm auf seinen Thron gesetzt worden sind. Betrachten wir in diesem Zusammenhang noch zwei andere Bibelstellen, die sich ganz exakt in dieses Bild unserer Erhöhung in Christus hineinfügen. Ich möchte euch jedoch zunächst noch etwas über Epheser 2 sagen, das einmal ein befreundeter Prediger zu mir gesagt hat und das ich nie mehr vergessen habe. Er sagte zu mir, ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott den Zugang zum Thron bewacht? Der Zugang zum Thron ist keine Tür, die weit offen steht. Der Zugang ist Kreuzigung, Begräbnis und Auferstehung. Wer nicht bereit ist, mit Christus gekreuzigt zu werden und mit Christus begraben zu werden, hat keine Zugangsberechtigung zum Thron. Der alte Mensch, das alte Adamswesen, hat auf dem Thron keinen Platz. Die Welt würde ja im Chaos versinken, wenn der alte Adam jemals diesen Thron besteigen würde. Warum? Nun, die amerikanischen Gläubigen würden die russischen oder chinesischen vom Angesicht der Erde vertilgen. Und wenn die Chinesen auf diesen Thron steigen würden, würden sie die Amerikaner vom Angesicht der Erde vertilgen. Das ganze Universum würde innerhalb von 5 Minuten auseinanderbrechen, wenn der alte Adam jemals diesen Thron besteigen würde. Aber der alte Adam hat eben keinen Platz auf dem Thron. Es muss erst diesen Prozess von Kreuzigung, Begräbnis und Auferstehung geben. Erst dann bist du qualifiziert, in den Aufzug zu steigen und einen anderen Knopf zu drücken. Erst dann und nicht vorher. Sehen wir uns nun diese beiden anderen Passagen an, in denen von unserer Autorität und Erhöhung in Christus die Rede ist. Römer 5, 17. Die zweite Hälfte von Römer 5 enthält eine ganz bewusste, in einzelnen Teilschritten aufgebaute Gegenüberstellung zwischen dem ersten und dem letzten Adam. Es ist eine sehr kunstvoll ausgearbeitete Gegenüberstellung. Und man braucht schon ein gewisses logisches Verständnis, um die Anwendung jedes einzelnen Schritts dieser Gegenüberstellung zu finden. Ich werde das jetzt nicht im Detail tun, sondern nur diesen einen Gedanken in Römer 5,17 herausarbeiten. Denn wenn durch die Übertretung des einen, das ist die Übertretung Adams, der Tod durch den einen geherrscht hat, über viele, also der Tod herrschte über die ganze Menschheit, der Tod war ein Despot, ein König, dessen Herrschaftsbereich unangefochten war. Niemand konnte die Herrschaft des Todes über die gesamte Menschheit brechen. So werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Das bezieht sich nicht auf die nächste Phase der Heilsgeschichte, oder auch Haushaltung genannt, sondern auf jetzt. Wir sollten jetzt auf dem Thron sitzen und im Leben herrschen mit Jesus Christus. Beachtet diesen Kontrast zwischen Satan und Jesus. Satan ist ein Despot. Er beherrscht alle, er unterjocht jeden. Es gibt für ihn nur einen Willen, nämlich den Willen Satans. Doch als Jesus kam, um die Werke Satans ungeschehen zu machen und es für uns möglich machte, der Herrschaft Satans zu entkommen und gemeinsam mit ihm, Jesus, erhöht zu werden, lädt er uns ein, gemeinsam mit ihm zu herrschen. Ist das nicht wunderbar? Wir sollen den Thron mit ihm teilen. Beachte diesen Kontrast zwischen dem Wesen Satans und dem Wesen Gottes. Satan teilt nichts mit niemandem. Gott sehnt sich danach, alles mit jedem zu teilen, der gläubig ist und die Bedingungen erfüllt. Wir sollen im Leben als Könige herrschen durch den Herrn Jesus Christus, den letzten Adam. Dann haben wir noch Offenbarung 1,6 und Offenbarung 5,10. Offenbarung 1,6 ist Teil des Grußworts des Johannes an die sieben Gemeinden. Wir beginnen mit Vers 5. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Manchmal heißt es auch, der uns gemacht hat zu einem Königtum von Priestern. Es macht im Grunde keinen Unterschied. Hier wird deutlich, dass wir in Christus zwei Funktionen haben. Als Könige herrschen und als Priester dienen. Das geschieht durch eines, nämlich durch das Blut Jesu. Ich unterhielt mich mal mit einem Katholiken und er sagte zu mir, in unserer Kirche dauert es 9 Jahre, bis jemand Priester wird. Ich sagte, ist es nicht wunderbar, dass ein Gläubiger durch das Blut Jesu in einem Augenblick zum Priester wird? Durch sein Blut sind wir sowohl zu Königen als auch zu Priestern gemacht worden, Könige um zu herrschen und Priester um Opfer zu bringen und in der Fürbitte einzutreten. Das sind die drei wichtigsten Dienste eines Gläubigen in Christus: herrschen, Opfer bringen und in die Fürbitte eintreten. Dieselbe Aussage finden wir auch noch in Offenbarung 5,10. Wir lesen ab Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Beachtet wieder, dass alles auf der Erlösung durch das Blut beruht. Du hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie aus unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Oder wiederum zu einem Königtum von Priestern. Und auch Petrus spricht ja auch von einem königlichen Priestertum. Es geht auf jeden Fall um die Kombination aus König und Priester. Das ist sehr, sehr interessant, weil es auf die Tatsache zurückgeht, dass Jesus Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Das wird ganz besonders in Hebräer 7 und 8 hervorgehoben. Denn unter dem Gesetz des Mose waren Priestertum und Königtum voneinander getrennt. Das Königtum ging an den Stamm Juda, das Priestertum ging an den Stamm Levi. Das war jedoch lediglich eine vorübergehende Verordnung Gottes. In Christus, dem Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, werden Königtum und Priestertum wieder in einer Person vereint. Und Melchisedek ist das ursprüngliche Priestertum. Ihr findet ihn in 1. Mose 14, also noch bevor das Gesetz des Mose auch nur ein einziges Mal erwähnt worden wäre. Da haben wir schon Melchisedek, den Hohepriester. Er wird als der Priester Gottes bezeichnet und das Wort Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Das ist also die Kombination dieser beiden großen Ämter, des Priesters und des Königs, die unter dem Gesetz des Mose getrennt waren, aber im Priestertum Jesu, dem Priestertum Melchisedeks, wieder miteinander vereint werden. Und wir sind in genau diesem Priestertum. Wir sind Könige und Priester. David, der unter dem Gesetz König war, konnte kein Priester sein. Aaron, der Priester war, konnte kein König sein. Aber in Christus können wir sowohl Könige als auch Priester sein. Und genau das sind wir. Einige von uns erkennen das vielleicht nicht, aber genau das sind wir bereits jetzt. Schlagen wir noch eine weitere Bibelstelle in der Offenbarung auf, nur um zu sehen, wie allumfassend die Herrschaft Christi ist. Als Christus in Offenbarung 1,18 als der auferstandene, verherrlichte Christus, Gottes, Johannes, auf der Insel Patmos erschien, sagte er, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Seht ihr, er ist der Herr aller drei Reiche. Er sagt, alle Autorität im Himmel und auf Erden ist mir gegeben und ich habe die Schlüssel zur Unterwelt des Todes und des Hades. Und diese Autorität ist jetzt dem Gläubigen gegeben worden, damit er sie in seinem Namen ausübe. Alle Autorität im Himmel und auf Erden ist mir gegeben und ich gehe zurück in den Himmel. Nun, wer wird diese Autorität dann ausüben? Geht nun hin und demonstriert meine Autorität. Seht ihr, das ist genau das, was Adam zu tun hatte. Er musste der ganzen Schöpfung, für die er verantwortlich gemacht worden war, die Autorität Gottes demonstrieren. Er war in der sichtbaren Ähnlichkeit Gottes geschaffen worden und Gott gab ihm die Herrschaft über die ganze Erde. Er war Gottes sichtbarer, persönlicher, autorisierter Repräsentant, der Gottes Autorität in dessen Namen ausübte. Und was sind wir, du und ich, in Christus? Wir sind Gottes sichtbare, persönliche, autorisierte Repräsentanten, die die Autorität Christi in seinem Namen ausüben. Was im ersten Adam verloren ging, wird im zweiten Menschen wiederhergestellt. Ich glaube, es heißt in einer der Hymnen von Charles oder John Wesley, die Segnungen, die in Adam verloren gingen, werden in Christus mehr als wiederhergestellt. Und das stimmt, denn wir bekommen nicht nur eine rein irdische Herrschaft zurück, sondern wir bekommen auch eine geistliche Herrschaft zurück, die sich über alle drei Reiche erstreckt, über den Himmel, die Erde und auch die Unterwelt. Nun gehen wir anhand unserer Studienhilfe weiter zum dritten Aspekt, wie die Auswirkungen von Adams Sündenfall durch Christus den zweiten Menschen ungeschehen gemacht werden. Wir hielten in einer vorigen Lehreinheit die dritte Auswirkung von Adams Sündenfall fest. Das Geschlecht Adams ist seither der Drangsalierung und Einflussnahme durch Dämonen ausgesetzt. Doch jetzt, in Christus, bekommen die Gläubigen Autorität über die Dämonen. Wir werden nicht zu ausführlich darauf eingehen, aber doch zwei oder drei Bibelstellen heranziehen. Es gehört zu unserer Errettung in Christus dazu, dass wir von der Angst und Bedrängnis durch böse Geister befreit werden und Autorität über böse Geister bekommen. Sehen wir uns in Lukas 1 einen Teil jener Weissagung an, die Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, gab. Das ist in gewisser Weise eine Art Einführung in das heilsgeschichtliche Zeitalter bzw. die sogenannte Haushaltung des Evangeliums. Und Zacharias spricht in Lukas 1,71 darüber, was durch den Messias kommen soll, die Erfüllung der Verheißungen Gottes im Alten Bund, und sagt, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. In Christus haben wir also Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Unsere Feinde, mit denen wir es kontinuierlich zu tun haben, sind die Dämonen. Satan ist unser Feind und seine Engel sind in der Himmelswelt. Aber ein Feind ist direkt in unserer Nähe. Diejenigen, die tatsächlich persönlich gegenwärtig sind, um uns die ganze Zeit zu drangsalieren und zu peinigen, das sind die bösen Geister. Aber wir haben Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Dieser Gedanke wird in Vers 74 und 75 desselben Kapitels noch weiter vertieft. Gott möge uns schenken, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und genau das stimmt. Du kannst erst dann Gott ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage deines Lebens dienen, wenn du aus der Hand deiner Feinde gerettet worden bist. Befreiung ist eine wesentliche Voraussetzung für einen umfassenden Dienst. Und die Feinde, von denen die Bibel hier spricht, sind in erster Linie die bösen Geister. Dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Jemand, der nicht ganz befreit ist, kann auch nicht ohne Furcht dienen. Es gibt viele aufrichtige Christen, die dienen, aber nicht ohne Furcht, weil sie noch nicht ganz von den bösen Geistern befreit worden sind, die sie peinigen und drangsalieren. Aber Gott hat vorgesehen, dass wir aus der Hand unserer Feinde befreit werden würden, dass wir ihm ohne Furcht dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Das bezieht sich nicht auf die kommende Welt, sondern auf diese Welt. Jetzt, in diesem Leben, können wir vollständige Befreiung von der Drangsalierung und Bedrückung durch alle dämonischen Geister haben. Wir können Gott ohne Furcht dienen. Ich finde nur sehr, sehr selten Christen, die ohne Furcht dienen. Die Mehrheit der Christen hat immer noch Angst vor dem, was der Teufel ihnen alles noch antun wird. Bei einigen bezieht sich das auf den geistlichen Bereich in Bezug auf Anklage oder Pein. Bei einigen bezieht sich das auf den physischen Bereich in Bezug auf Krankheit. Und bei einigen bezieht sich das auf den finanziellen Bereich in Bezug auf Armut oder Frustration. Aber Gott hat dahingehend vorgesorgt und es so verfügt, dass wir ihm ohne Furcht dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Ich persönlich habe die Feststellung gemacht, dass fast jeden Morgen, wenn ich aufwache, die Angst schon vor der Tür steht und darauf wartet, eingelassen zu werden. Und wenn ich nicht augenblicklich meinen Platz in Christus einnehme und anfange, Gott für das zu danken und zu preisen, wer ich in Christus bin, dann verbringe ich diesen Tag auch nicht in vollständiger Freiheit. Es gibt so eine Art von bohrender, peinigender Angst, die mich immer wieder gedanklich angreift. Wenn ich mich beim Rasieren im Spiegel anschaue, sage ich, danke Jesus, du hast meine Schwachheiten getragen, du hast meine Krankheiten auf dich genommen und durch deine Striemen bin ich geheilt. Wenn ich das dreimal gesagt habe, dann glaube ich es. Ich muss jeden Tag neu meinen persönlichen Stand in Christus einnehmen und festhalten. Ich weiß nicht, ob das jeden von euch so geht, aber ich denke, die Art und Weise, wie man die ersten 5 Minuten des Tages verbringt, entscheidet in den meisten Fällen darüber, wie du auch den Rest des Tages verbringen wirst. Ich spreche nicht davon, dass man stundenlang betet. Ich spreche davon, dass du dich selbst daran erinnerst, wer du bist und wo du in Christus stehst und was Christus dem Teufel angetan hat und an die Tatsache, dass der Teufel kein Zugangsrecht mehr zu dir hat. Wir können ihm ohne Furcht dienen, weil wir aus den Händen unserer Feinde befreit worden sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Betrachten wir noch weitere Bibelstellen und führen wir uns die weiteren Auswirkungen dieser Befreiung vor Augen. Es ist nicht nur so, dass wir keine Angst mehr vor Dämonen zu haben brauchen. Die andere Seite der Medaille sieht so aus, dass die Dämonen Angst vor uns haben müssen. Und das tun sie, glaub mir das, auch wenn sie uns über diese Tatsache in Unkenntnis lassen wollen. Ja, im Grunde ist Bluff ihre Hauptwaffe. Ich habe schon oft erlebt, wie ein Dämon brüllte und tobte wie ein Löwe und schrie und gotteslästerlich fluchte, doch sobald man mit der Autorität Christi gegen ihn vorging, fing er an zu winseln und zu schluchzen wie ein kleines Baby, aber er war bereit, so lange zu bluffen, wie er nur konnte. Matthäus 10,1 Und als er, Jesus, seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, das korrekte Wort ist Autorität, über unreine Geister, sie auszutreiben. Preis dem Herrn, wir haben Autorität über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Es heißt hier tatsächlich jede Krankheit und jedes Gebrechen. So einfach ist es. Genau das ist es, was uns in Christus gegeben worden ist. Dann noch Lukas 10. Ihr erinnert euch, dass Jesus 70 Jünger aussandte, die vor ihm hergehen und den Weg bereiten sollten. Diese kamen nach einer Zeit zurück und hatten eine aufregende Entdeckung gemacht, etwas, das sie begeisterte. Lukas 10,17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Was für eine aufregende und tolle Entdeckung. Wenn wir in deinem Namen zu den Dämonen sprechen, müssen sie tun, was wir ihnen sagen. Genau das bedeutet das. Wenn ich zu ihm sage, raus im Namen Jesu, dann geht er auch raus. Ich predigte einmal in einer Versammlung über Befreiung. Die Kirche war voll bis auf den letzten Platz. Ich war am Ende meiner Predigt angelangt, als eine Frau aufstand und anfing, mich anzuschreien und zu beschimpfen. Natürlich war das nicht die Frau selbst, sondern es war ein Dämon. Und ich weiß nicht, ob ich das immer so machen würde, aber in diesem speziellen Fall hielt ich inne und sagte: Satan, du hast mich öffentlich herausgefordert und ich bin ein Diener Jesu Christi und du musst öffentlich gedemütigt werden. Und ich sagte, ich befehle dir im Namen Jesu, dich vor mir zu beugen. Es dauerte etwa 3 oder 4 Minuten und dann ging diese Frau genau dort an dem Platz, an dem sie stand, auf die Knie. Wisst ihr, wer sie war? Sie war die Frau eines Diakons. Anschließend sagte sie zu mir, als meine Frau und ich später noch für sie beteten: Wissen Sie, ich wusste, dass ich einen bösen Geist hatte. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkam, sagte man mir: Sie sind doch Christ, Sie können ja gar keinen bösen Geist haben. Aber sie wusste es. Und dieser Geist war der Geist der Depression. Und sie sagte: An jenem Abend ging ich ins Bett und wusste, dass ich frei war. Und, Bruder Prinz, vielleicht glauben Sie mir das nicht, aber dieser Geist kam und setzte sich auf meine Bettdecke und erklärte mir, dass er wieder zurückkomme. Aber die Frau sagte zu ihm: Nein, das wirst du nicht. Und dann ging er. So real ist dieser Konflikt. Aber sogar die Dämonen sind uns untertan im Namen Jesu. Als Jesus das also hörte, warnte er sie und sagte zu ihnen: Bildet euch ja nichts darauf ein. Das ist gut, aber passt auf, denn genau auf diese Weise ist auch Satan gefallen, eben weil er stolz wurde. Er warnte sie und sagte: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie schaden. Wie viele Christen glauben das? Nichts soll euch irgendwie schaden. Kein Grippevirus, kein Bakterium, nichts soll euch irgendwie schaden. Dann sagt Jesus: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Er sagt also: Vergesst nicht, das wirklich Große und Wichtige ist zu wissen, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Dennoch glaube ich, dass wir dazu berechtigt sind, uns zu freuen, wenn wir sehen, wie eine gefangene Menschheit befreit wird. Das ist ein legitimer Grund zur Freude. Nun machen wir weiter mit dem vierten Aspekt dessen, wie im Christus die Auswirkungen von Adams Sündenfall ungeschehen gemacht werden. Als wir uns damals mit den Auswirkungen von Adams Fall beschäftigten, formulierten wir diesen Punkt folgendermaßen: Der ganze Einflussbereich Adams ist der Nichtigkeit unterworfen. Nichtigkeit definieren wir als ultimatives, letztendliches Scheitern und Frustration. Doch durch das neue Geschlecht in Christus wird der Schöpfung Erlösung von dieser Nichtigkeit zuteil werden. Es ist Teil unserer Verantwortung, für die Schöpfung das Instrument der Erlösung von dieser Nichtigkeit zu sein. Ich werde nicht ausführlich darauf zu sprechen kommen, aber wir wollen festhalten, dass dies explizit so formuliert wird und Teil des umfassenden und logischen Erlösungskonzepts ist. Lesen wir Römer 8,19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ohne auf allzu viele große Theorien einzugehen, möchte ich sagen, jeder Gläubige, der durch Glauben an Christus wiedergeboren ist, hat die Autorität, ein Sohn Gottes zu werden. Und genau darauf wartet also die Schöpfung, auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Damit ist Gott gemeint. Die Schöpfung war als Konsequenz von Adams Ungehorsam der Nichtigkeit unterworfen worden. Vers 21: Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Mit anderen Worten, die Erlösung der Schöpfung hängt davon ab, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbart werden. Und wenn sie in ihrer Herrlichkeit offenbart werden, wird der Schöpfung Erlösung zuteil werden. Vers 22 und 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die Schöpfung liegt in Geburtswehen. Was wird diese Geburt sein? Es wird die Geburt jenes neuen Zeitalters sein, das bei der Auferstehung der Kinder Gottes hervorbrechen wird. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Erst wenn unser Körper bei der Auferstehung komplett und endgültig erlöst werden wird, durch die Umgestaltung hin zur Ähnlichkeit mit dem Körper Jesu Christi, wird die Schöpfung erlöst werden. Die Schöpfung wurde der Nichtigkeit unterworfen durch den Fall des Geschlechts Adams. Der Schöpfung wird Erlösung zuteil werden durch die Wiederherstellung des Geschlechts Adams. Gottes Programm ist absolut perfekt bis ins kleinste Detail. Ziehen wir zum Vergleich noch Kolosser 3, 4 heran. Oder lesen wir besser noch Vers 3 und 4. Denn ihr seid gestorben. Also, ihr seid gestorben in Christus. Als Christus starb, seid auch ihr gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr habt ein unsichtbares Leben, das mit den Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Die Welt kann es nicht sehen, aber ihr habt es. Vers 4. Wenn der Christus unser Leben. Und das ist eine der fantastischsten Aussagen der Bibel überhaupt. Christus ist unser Leben. Paulus sagte, Leben ist für mich Christus. Und dieses Leben, das Christus ist, ist derzeit verborgen in Gott, in der Himmelswelt. Verborgen vor den menschlichen Augen, es ist nicht sichtbar. Aber wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Sie kommt, wenn Christus, der Sohn Gottes, geoffenbart werden wird in seiner Herrlichkeit. Dann werden wir gemeinsam mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden und Anteil haben an seiner physischen Ähnlichkeit. Und das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne Gottes bei der Auferstehung wird der Schöpfung Erlösung bringen. Diese Erlösung wird, wie ich es verstehe, in zwei aufeinanderfolgenden Phasen erfolgen. Es wird ein tausendjähriges Reich geben, in dem Christus auf Erden regieren und Israel bzw. Jerusalem der Mittelpunkt seines Reiches sein wird. In diesem tausendjährigen Reich wird es eine teilweise Erlösung von der Nichtigkeit geben. Darüber hinaus gibt es eine weitere Phase im Plan Gottes, in dem diese Erlösung vollkommen sein wird. Sehen wir uns das rasch an, ohne auf Details einzugehen. In Jesaja 11 haben wir ein Bild von der tausendjährigen Herrschaft Christi, von diesem Reich, das tausend Jahre andauern wird. Es beginnt mit Vers 4, wenn Jesus kommt. Wir lesen bis Vers 9. Er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes. Das zeigt, wie er zum Gericht kommt wegen dem, was den Sanftmütigen, Unterdrückten und Bedrängten angetan worden ist. Und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Der Gottlose, das ist der Antichrist. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass der Antichrist von dem Hauch verzehrt werden wird, der von den Lippen Christi kommt. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Seht ihr, ein Teil dieser Nichtigkeit ist die Feindseligkeit, die innerhalb des Tierreichs herrscht. Das ist eine Auswirkung des Sündenfalls des Menschen. Am Anfang war es ja nicht so. Kein Geschöpf fraß ein anderes Geschöpf. Kein Geschöpf jagte ein anderes Geschöpf. Das ist, wie ich es verstehe, die Folge dessen, dass dämonische Heere losgelassen wurden, als das Reich Adams in die Hände Satans fiel. Es ist ein Dämon dafür verantwortlich, dass der Löwe ein wildes Raubtier oder andere Tiere grausam wurden. Ich hörte mal eine Geschichte, es war nicht aus erster Hand, aber darin ging es um einen Mann, der Missionar in Afrika war. Er wurde von einem Löwen angefallen. Der Löwe war drauf und dran, ihn in Stücke zu reißen. Der Mann konnte nur mehr Jesus sagen. Und als er den Namen Jesus aussprach, ließ ihn der Löwe los und floh, weil die Autorität im Namen Jesu ist. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber ihr sollt verstehen, dass die Grausamkeit und Wildheit im Tierreich eine Folge von Adams Sündenfall ist. Das war aber nicht immer so. Das ist Teil dieser Nichtigkeit. Und es ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Löwe Stroh fressen wird wie das Rind, sobald diese Nichtigkeit aufgehoben sein wird. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Das ist das tausendjährige Reich. die Gnade Gottes widerruft den Fluch. Und schon in der Arche Noah muss es, wenn man darüber nachdenkt, ein außerordentliches Maß an Gnade gegeben haben, dass Noah all diese Tiere mehrere Monate lang zusammenpferchen konnte, ohne dass es Konflikte gab. Jedes Tier, das die Arche betrat, durchlief eine Wesensveränderung, wenn auch nur vorübergehend. Das ist ein Bild dafür, wie es ist, wenn man in Christus ist. Sobald wir, du und ich, in Christus sind, hören wir auf, einander zu hassen. Hören wir auf, andere Hautfarben und ethnische Gruppen zu verachten. Und wir fangen an, einander zu lieben. Und wenn du diese Wesensveränderung nicht durchgemacht hättest, frage ich mich, ob du überhaupt jemals in die Arche hineingekommen wärst. Jedes Tier, das in die Arche hineinging, durchlief eine Wesensveränderung. Das zeigt aber nur in Ausschnitten, was diese Nichtigkeit ist und wie sie von den Söhnen Gottes widerrufen werden wird. In Jesaja 65 finden wir ein weiteres Bild vom tausendjährigen Reich. Jesaja 65, 17 bis 25. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das muss ich erst noch erfüllen. Vers 18. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Vers 19. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, also niemand wird vor seiner Zeit sterben und es wird keine Totgeburten mehr geben. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte, also jeder wird seine angemessene Lebensspanne erreichen. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben und der Sünder, der nur 100 Jahre alt ist, wird als verflucht gelten. Habt ihr gehört? Es wird noch Sünder geben. Das ist noch nicht die endgültige und umfassende Erlösung. Das bezeichnet man als das tausendjährige Reich. Jetzt blicken wir aber noch über das tausendjährige Reich hinaus auf die sogenannte Verwaltung oder Haushaltung der Erfüllung der Zeiten oder die Erfüllung der Absichten Gottes für die Zeitalter. In Epheser 1 lesen wir vom vollendeten und vollständigen Werk der Erlösung von Nichtigkeit. Paulus sagt in Epheser 1,9: Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in sich selbst für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Und das ist eben jene sogenannte Haushaltung bzw. Phase der Heilsgeschichte, die nach dem tausendjährigen Reich kommt, die Erfüllung der Absichten Gottes für alle Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das finden wir auch in 1. Korinther 15, wo es heißt, dass Christus das Reich dem Vater übergeben wird, damit Gott alles in allem sei. Und es heißt, wir haben einen besonderen Platz in dieser Haushaltung, weil wir zuvor schon auf Christus vertraut haben. Durch alle Zeitalter hindurch sollen wir zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade sein. Und in Offenbarung 21 finden wir ein weiteres Bild dieses endgültigen Resultats der Erlösung von Nichtigkeit. Offenbarung 21, 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist ein Bild der totalen Erlösung von Nichtigkeit in jeder Form. Trauer, Geschrei, Schmerz, Geburtswehen, Krankheiten, Seuchen, all das wird es nicht mehr geben. Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und was er ihm zeigte, war das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist nicht der Himmel, sondern die endgültige Manifestation der Gemeinde Jesu. Und in der Gemeinde wird Gott inmitten der Schöpfung wohnen. Das ist seine oberste Absicht, in uns eine Wohnstadt zu finden, in der er anschließend dann für die gesamte Schöpfung da ist. Vers 24 und 26. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Wir werden der Mittelpunkt des Universums sein, weil Gott in uns wohnen wird. und wir werden der Ort sein, an dem alle Nationen, die es dann auf Erden gibt, ihre Anbetung und Ehrerbietung darbringen werden. An diesem Punkt wird die Nichtigkeit völlig ausgelöscht worden sein. Jeder Fluch, jeder Schmerz, jede Krankheit, alle Feindschaft, alle Zwistigkeiten, alle Trennungen, alle Bitterkeit. Es wird keine Trennung mehr geben und es wird nichts Bitteres mehr geben. Die Nichtigkeit wird getilgt worden sein, aber Dreh- und Angelpunkt von alledem ist die neue Schöpfung in Christus, die Braut, die Frau des Lammes. So wie durch den ersten Adam die Nichtigkeit kam, wird die Nichtigkeit durch das neue Geschlecht unter dem zweiten Menschen Jesus Christus ausgelöscht werden. Kommen wir nun zur fünften und letzten Auswirkung von Adams Sündenfall und wie diese in Christus ungeschehen gemacht wird. Die letzte Auswirkung war, das Geschlecht Adams wurde in Schuld und Rebellion mit Satan identifiziert und ist deshalb dem Gericht Gottes verfallen. Ich wiederhole das, weil es ganz entscheidend ist. Das Geschlecht Adams wurde als Konsequenz von Adams Sündenfall in Schuld und Rebellion mit Satan identifiziert und ist deshalb dem gerechten Gericht Gottes verfallen. Das wurde nun folgendermaßen ungeschehen gemacht. Durch den Tod und die Auferstehung Christi wird das neue Geschlecht mit Christus in dessen Gerechtigkeit identifiziert und aus diesem Grund haben wir Herrschaft über Satan und sein ganzes Reich und all seine Mächte und wir werden zu Werkzeugen, um das Reich Satans zu stürzen. Das ist die große Wahrheit, von der Satan meiner Meinung nach die Gläubigen fernhalten möchte, weil es ihn existenziell betrifft. Wir sind die eingesetzten Werkzeuge in den Absichten Gottes, um das Reich Satans zu stürzen. Sehen wir uns das näher an. Römer 5. Die Basis von allem ist die Tatsache, dass wir in Christus gerecht gemacht worden sind. So wie wir vorher mit der Schuld Satans schuldig gemacht wurden, werden wir jetzt mit der Gerechtigkeit Christi gerecht gemacht. Römer 5,1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtfertigt heißt gerecht gemacht. Gerecht gemacht bedeutet, du bist so, als hättest du nie gesündigt. Das heißt es, gerechtfertigt worden zu sein. Römer 8,1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Wir müssen an dem Punkt stehen, an dem es keine Verdammnis gibt. Dann sind wir auch in einer Position, in der wir unbesiegbar sind. Weiter in Römer 8,33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Beachtet diese drei Fragen, wer wird gegen uns Anklage erheben, wer verdammt, wer wird uns scheiden? Und alle drei Fragen werden in Christus aufgelöst. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Beachtet, dass jetzt weder Engel noch Gewalten noch Mächte über uns herrschen. Warum? Weil wir in Christus erhöht worden sind. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und die Grundlage von alledem ist die Erkenntnis und Annahme unserer Gerechtigkeit in Christus. 2. Korinther 5,21, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind nicht länger schuldig, wir sind nicht länger der Verdammnis unterworfen. Wir sind gerecht gemacht worden, gerechtfertigt, so als hätten wir nie gesündigt. Und jetzt, in der Gerechtigkeit Christi, haben wir Autorität über das Reich Satans. Als wir schuldig waren, kamen wir unter die Herrschaft Satans. Aber wenn wir gerecht gemacht werden, haben wir Autorität über das Reich Satans und werden die Werkzeuge, durch die Satans Reich gestürzt werden wird. Sehen wir uns abschließend noch einige andere Bibelstellen zu diesem Aspekt an. Kolosser 1,13. Gott hat uns errettet aus der Macht oder Autorität der Finsternis. Wir waren unter der Autorität der Finsternis, aber in Christus sind wir nicht mehr unter der Autorität der Finsternis. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzen bedeutet komplett hinübertragen, mit Geist, Seele und Leib, also komplett hinübergehen. Wir sind aus der Autorität der Finsternis in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes versetzt worden, mit Geist, Seele und Leib. Wir sind nicht mehr unter der Autorität Satans, wir sind in Christus im Reich Gottes. Satan hat keine Rechte mehr gegen uns geltend zu machen, er hat keine Ansprüche mehr an uns zu stellen. Paulus betete, vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist es, versetzt zu sein. Es ist kein teilweiser Transfer, bei dem ein Teil unseres Wesens unter der Autorität Satans verbleibt. Nein, wir sind total und vollständig von einem Reich in das andere Reich versetzt worden. Weiter mit 2. Korinther 10, 4-5. Hier haben wir eine Schlüsselstelle zu diesem Thema, auf die wir in späteren Lehreinheiten noch zurückkommen werden. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. In diesem geistlichen Kampf, in den wir in Christus hineingerufen sind, haben wir die Waffen, die Satans Festung zerstören werden, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Denkt einmal über diese Formulierung nach. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, da ist das ganze Reich Satans eingeschlossen. Wir haben die Waffen, um eben dieses Reich zu stürzen. Jesus sagt in Matthäus 16,18: Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde in einer Stadt belagert werden wird und der Teufel nicht in der Lage sein wird, ihre Tore einzureißen. Nein, das bedeutet vielmehr, dass die Gemeinde die Pforten des Hades attackieren wird und die Pforten des Hades werden nicht in der Lage sein, die Gemeinde draußen zu halten. Das ist die korrekte Bedeutung, eben weil Jesus die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Und dann noch Römer 16,20, wo Paulus sagt, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Sehr bald wird Satan unter den Füßen des Gläubigen zertreten werden. In Offenbarung 12,11 wird dieser letzte große Konflikt beschrieben, mit dem dieses Zeitalter zu Ende gehen wird. Dort heißt es, dass Satan und seine Engel aus dem Himmel hinausgeworfen wurden und es wurde für sie kein Platz mehr im Himmel gefunden. Und in Offenbarung 12,11 heißt es, dass die Gläubigen auf Erden Satan überwanden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Mit anderen Worten, es sind die Gläubigen auf Erden, die den Sieg über Satan erringen sollen, was dazu führen wird, dass er aus seinem rivalisierenden, rebellischen Reich in der Himmelswelt hinausgeworfen wird. Das ist Gottes Absicht. Wir sind es, die die Werkzeuge sein sollen, mit denen das Reich Satans ungeschehen gemacht, gestürzt und zerstört wird. Ich glaube, wenn es etwas gibt, worüber uns der Teufel im Unklaren lassen möchte, dann ist es diese Tatsache. Denn wenn wir das nicht wissen, werden wir es auch nicht tun. Aber sobald wir es wissen, werden wir es tun. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.